Bin ich zum ersten Mal bewusst, meine ich, Traumata begegnet mit Geflüchteten Ende der 90er Jahre und war damals sehr hilflos. Ich weiß, mein erstes Erlebnis war, dass ich einmal abends noch in das Flüchtlingswohnheim ging, hier in Hannover, und sah draußen jemanden gehen, einen Flüchtling aus Afghanistan. Ich meine sogar, er war auch Arzt. Und ich fragte, wie es ihm so geht. Und er erzählt, er hat Schmerzen. Und ich dachte erst körperliche Schmerzen, aber dann hat er mir doch angedeutet, dass er seelische Schmerzen hat. Und in einem Gespräch auch später habe ich dann mitbekommen, dass eben er in Afghanistan dann eben auch gefoltert wurde. Und da fing das Interesse an, was ist das Traumata? Das war damals in den 90er Jahren noch lange nicht so in der Diskussion, wie es heute ist. Und ich habe dann 10 Jahre ein Diakoniewerk geleitet, Kirche oder Turm, eine Komplexeinrichtung, vor allem ein Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit in Gifhorn und Hannover und eben auch in der Altenpflege in Springe, ein Seniorenzentrum, und bin dort dann traumatisierten älteren Menschen begegnet und vor allen Dingen auch bei Dementen und auch eine gewisse Hilflosigkeit bei den Mitarbeitern festgestellt. Auf der anderen Seite aber auch ein beginnendes Bewusstsein, was ist das? Und ein Startschuss für mich war dann die Erfahrung mit traumatisierten Kleinkindern, die Schlimmes erlebt haben. Und dann habe ich zusammen mit meinem Kollegen damals mich entschlossen und mit meiner Kollegin Sabine Mascher, wir machen eine Aus- und Fortbildung. Hier in Hannover gab es dann das Niedersächsische Traumazentrum mit Lutz Besser und haben dort dann eine Ausbildung gemacht mit dem schönen Titel, wie du es gerade beschrieben hast. Und seit 2014 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einer Beratungspraxis hier im Süden von Hannover in Grasdorf und erlebe dort ältere Menschen, die zur Beratung kommen, Therapie, und Kolleginnen und Kollegen schicken mir dann auch Klienten. Und ein Schwerpunkt ist so dann eigentlich seit vielen Jahren auch, dass ich als Traumaberater, Therapeut im Niedersächsischen Traumazentrum für Flüchtlinge und Migranten arbeite, in der Marienstraße, und dort ist ein Schwerpunkt, dass ich Folteropfer begleite. Und das ist so praktisch so das Umfeld an dieser Stelle. Und ich selbst verstehe mich eigentlich als ein therapeutischer Seelsorger. Und mein Empfinden ist, dass Traumatherapie und Seelsorge sehr gut zusammenarbeiten können und auch sollten. Und ich entdecke auch gerade in der therapeutischen Seelsorge viele Möglichkeiten, die in einem weltanschaulich neutralen Kontext in der Traumatherapie oft nicht so möglich sind. Und ich bin sehr dankbar für das Niedersächsische Traumazentrum, wo mich eine Mitarbeiterin angefragt hat und sie bewusst sagen, wir suchen jemanden, der auch weltanschaulich, religiös, spirituell unterwegs ist. Gerade bei Moslems ist das eine ganz wichtige Zugangsweise. Und so bin ich unterwegs und freue mich, Georg, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Ja, da hast du schon ganz, ganz viele Stichworte gegeben, wo es hochspannend ist, mit dir in die Details zu schauen. Ich fange nochmal wieder bei unserem geriatrischen Umfeld an. Was würdest du sagen, woran oder in welchen Situationen ist es wichtig, daran zu denken, dass vielleicht eine Verhaltensauffälligkeit oder ein besonderes Persönlichkeitsmerkmal, was uns im Alltag in der Klinik oder in der Praxis, in der Pflege oder im Pflegeheim begegnet, dass dort ein Trauma hinterstecken könnte. Wie kann sich ein Lebenstrauma äußern im hohen Alter?
Ich würde dort unterscheiden zwischen Traumata, die in der Biografie entstanden sind, und Traumata, die aber auch in einem bestimmten Lebensalter in der Pflege oder im Krankenhaus entstehen. Und das Letztere passiert leider auch und nicht wenig. Und das wäre mir auch sehr wichtig, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, um das auch wahrzunehmen, dass es aus der Biografie hochkommt, was erlebt wurde, nicht nur angetriggert, sondern auch, weil die Lebenskräfte nachlassen, die bisher einen Schutzwall gegeben haben. Und auf der anderen Seite, und das ist mir immer wieder auch begegnet, Menschen auf einmal sich in einer alten Einrichtung, Pflegeheim oder im Krankenhaus befinden und das traumatisiert, was eng auch mit dem Alter zusammenhängt. Nicht unbedingt mit dem klinischen Kontext, aber was auch traumatisierend sich auswirkt. Ja, und weil du das fragst, ich denke, es gibt durchaus paar Beobachtungen, die, wie Sie alle wissen, auch aus Ihrem Kontext jetzt nie 100% zutreffen, sondern das ist dann oft ein Gemisch. Und die Abgrenzung dann oft sehr schwer, aber man kann eine gewisse Häufigkeit durchaus feststellen. Ich nenne mal so einige. Das sind zum Beispiel, wenn Sie mit Patienten zusammen sind, die lebhafte Erinnerungen haben, Flashbacks oder Albträume zu einem früheren Ereignis. Oder wir beobachten Vermeidungsverhalten, das heißt ein Verzicht auf Orte oder Personen oder Aktivitäten, die Erinnerung triggern könnten. Oder eine erhöhte Erregbarkeit oder Überwachheit on guard, leicht schreckhaft, Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten. Eine negative Stimmung, emotionale Taubheit, Entfremdung, zum Beispiel wenn überhaupt keine Freude mehr entsteht und der Patient vielleicht in seinem Leben, so kennen ihn seine Angehörigen noch, als ein freudiger Geselle lebte. Gefühle von Schuld, ganz oft, dass Schuldgefühle hochkommen, Scham oder Hoffnungslosigkeit und das auch zu einem Kennzeichen von Traumata erleben, jetzt im Art Flashback sein kann, als Ursache ist ein Rückzug, Isolation mit einem Mal weniger Teilnahme am sozialen Leben, wenig Austausch, Interessen, die vorher da waren, werden aufgegeben, körperliche Beschwerden ohne klare Ursache, chronische Müdigkeit, Kopfgelenkschmerzen, erhöhter Blutdruck, Schlaf, Essstörung, Veränderung in der Kognition oder im Gedächtnis. Und das muss nicht unbedingt jetzt so mit demenziellen Krankheitswellen zu tun haben. Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Lebensphase. Zum Beispiel kann der Ruhestand eines älteren Menschen eine Traumatisierung erleben. Das erlebe ich nebenbei bei Ex-Managern immer wieder, dass das Leben war bestimmt und wollte ja auch von der Firma auf bestimmt sein, vom Business-Kontext. Und jetzt ist man aus diesem Kontext raus und merkt auf einmal, ich bin gar nicht lebensfähig mehr. Zumal wenn die Familie sie abgewendet hat, weil der Vater oder der Mann immer unterwegs war. Verlust von Partnern, auch gerade bei älteren Menschen, gesundheitliche Einbußen, wenn man damit nicht fertig wird, dass der Partner, die Partnerin nicht mehr da ist, das auf einmal erhebliche somatische Auswirkungen hat. Besondere Hinweise können zum Beispiel auch sein, dass man im Alter nicht mehr die Kraft hat, bewährte Coping-Strategien anzuwenden. Und das, was ich am Anfang sagte, dass durch die Pflege, durch das Krankenhaus auf einmal auch Traumatisierungen selbst anfangen können. Ich habe mal in dem alten Zentrum in Springe, für das ich mitverantwortlich war, gesagt, keiner von Ihnen hier ist freiwillig. Keiner geht freiwillig in ein Seniorenzentrum, in ein Altenpflegeheim. Ausnahmen gibt es. Und dann wird Frau von heute auf morgen aus dem bewährten Kontext herausgerissen, womöglich noch in einem anderen Ort. Also der Klassiker, man zog zu Sohn und Tochter mit Enkeln und die zogen aber wieder weiter und arbeiten jetzt, wer weiß, in Bayern und man war bei ihnen in Schleswig-Holstein oben und dann kommt er ins Pflegeheim und es ist ein Trauma, dass die bisherige Sicherheit, und das ist ja typisch für auch ein Trauma nicht mehr da war. Also was mit dem Lebenskontext des älteren Menschen unmittelbar zu tun hat. Naja, und dann gibt es auch, da sitzen Sie ja sicherlich alle auch bewusst dafür, dass es eben auch im alten Pflegeheim ja durchaus auch Verhaltensweise und Begegnungen gibt, die auch traumatisierend wirken können. Oft gar nicht
Ja.
böswillig. Ja, das war so ein kleiner Überblick mal.
Genau, du spannst den Bogen sehr weit und ich glaube, das ist hilfreich. Beim Zuhören fällt mir auf, von den Symptomen, die du schilderst, ist sicherlich ein großer Überschneidungsbereich mit der Depression.
Ja.
Und viele Traumatisierte haben sicherlich dann auch eine Gefährdung, psychische Störung im Nachhinein zu entwickeln. Du würdest vor allen Dingen an spezifischen Dingen wie den Flashbacks oder Albträumen eher festmachen wollen. Da gibt es eine Traumatisierung, die auch angesprochen werden muss, aber nicht bei jeder depressiven Erkrankung gezielt danach suchen. Oder wie würdest du das handhaben?
Ja, das ist überhaupt eine ganz spannende Frage. Inwieweit kann ich offensiv bei einem älteren Menschen, der jetzt im Krankenhaus oder im Pflegeheim ist und ja auch in gewisser Hinsicht wehrloser geworden ist, wie proaktiv kann, darf ich da eigentlich werden? Oft gut gemeint, man fragt nach Erinnerungen, und ist mit einem Mal entsetzt, wie der die Betroffene gar nicht mehr so freundlich und erzählbereit reagiert. Dann fließen Tränen. Also die Generation, die den Krieg erlebt hat, stirbt ja langsam aus, die oft sehr traumatisiert ist und das in den 50er Jahren, 60er Jahren ja überhaupt nie ein Thema gewesen ist. Und in diesem Sinne bin ich mir auch selbst nicht sicher, wie weit man da offensiv rangehen kann, weil die Kollateralschäden, sage ich mal, an der Stelle beträchtlich sein können, sondern eher, und das zeichnet das, glaube ich, auch aus, eher, dass man wach ist und über die Symptome fragt und da ein Gespür dann auch entwickelt. Ich würde grundsätzlich, zumal ja ältere Menschen so ein Manual jetzt für Depressionen ja auch nicht mehr so zugänglich sind, wenn das abgefragt wird, ich würde eher hellwach sein, wo sich Veränderungen ergeben. Und dann wirklich von ganz außen, von somatisch, körperlich fragen. Aber meine Erfahrung ist eher einen Klienten, Patienten kommen lassen, wenn er bestimmte Verhaltensweisen oder auch körperliche Reaktionen zeigt.
Dann kannst du dieses Stichwort über Symptome fragen nochmal erläutern oder an einem Beispiel erklären?
Ja, zum Beispiel ein Symptom kann zum Beispiel sein, dass bestimmte Gerüche der Klient nicht mehr wahrnehmen will und kann. Ein Symptom kann zum Beispiel, wo man darauf hinweist, sein, dass beispielsweise der Klient völlig aggressiv reagiert, wenn er direktiv angesprochen wird. Oft geht das gar nicht im Kontext, aber er reagiert eben über und ein Symptom kann tatsächlich auch sein, eine Schlaflosigkeit, die nicht nur von Depressionen erklärbar ist, trotz Begleitmittel von Schlafmitteln, sondern wo denn die Erinnerungen auf einmal hochfahren, also dieses berühmte angetriggert sein.
Ja, vielleicht können wir das als Überleitung auch nehmen. Wie würdest du therapeutisch vorgehen? Also wenn das jetzt ein Klient, ein Patient wäre, der bei dir in der Traumatherapie wäre, wie würdest du arbeiten?
Also ich würde eigentlich sagen, es beginnt beim Arzt, bei der Krankenschwester, Krankenpfleger, bei der ehrenamtlichen Begleitung in der Pflegeabteilung, damit, dass ich, wenn das nun sich mehr und mehr herausstellt, ich mit einem ganz großen Respekt und Achtung mit dem Patienten umgehe. Denn Traumata sind oder ein Trauma ist eine Bewältigungsstrategie. Jemand, der mit einem Trauma lebt, hat bewusst oder unbewusst, meist unbewusst in seinem Organismus, in seiner Seele, in seiner Psyche, hat eine Strategie entwickelt, mit der er sich schützen kann. Ich selbst komme aus der mit der therapeutischen Richtung Inner Family System von Dick Schwartz arbeite ich. Und dort ist es so, dass zum Menschenbild, und das sagt mir auch sehr zu, dazu gehört, dass eine innere Verletzung da ist. Das berühmte innere Kind ist nun auch leider inflationär. In der Buchhandlung gibt es inzwischen 20 Bücher dazu. Aber es gibt bei einem traumatisierten Menschen eine innere verletzte Person, ein inneres Kind, ein innerer Teenager. Und diese verletzte Person hat einen Beschützer, hat mehrere Beschützer mitunter entwickelt. Und diese Beschützer, auf die treffen wir, wenn wir mit Trauma zu tun haben. Und dieser Beschützer hat das Ziel, dass der verletzte Teil, der exilierte Teil, der verdrängt wurde, nicht wieder verletzt wird. Und dieser Beschützer hat auch die Aufgabe, dass dieser verletzte Teil sicher ist. Und nun kommt ganz wesentlich dazu, um das Trauma zu verstehen. Dieser verletzte Teil, nehmen wir mal so ein verletztes Kind oder Jugendliche, auch beim älteren Menschen, weiß aber nicht, dass der Mensch, zu dem er nun dazugehört, erwachsen ist, älter ist, beruflich qualifiziert war, Auto fahren kann, erfolgreich war, aber weil die Beschützer ihn immer davon auch beschützt haben, hat er das nicht wahrgenommen. Aber dann gibt es, und das ist nun typisch für traumatisierte ältere Menschen, die Kräfte, die geistigen und die psychischen und auch die körperlichen Kräfte, von denen der Beschützer lebt, lassen nach. Und das ist für mich, ich bin ja jetzt kein Experte, aber immer wieder die Beobachtung bei Dementen, dass da auch eben die geistigen Kräfte nicht mehr die Energie haben und auf einmal Dinge aufbrechen, die vorher noch gar nicht sichtbar waren. Und das ist nebenbei eine, das ist eine Tragik, wie man damit umgehen kann. Und da gehört ganz viel, viel Einfühlungsvermögen, Zeit dazu. Aber da können wir nachher noch was zu sagen.
Ja, also da habe ich zwei Fragen, die mir hochkommen. Das eine, wenn Beschützer, die auch etwas vielleicht verdeckt gehalten haben, nachlassen, könnte man auch sagen, gut, im therapeutischen Prozess kommt jetzt was an die Oberfläche, womit man arbeiten könnte. Oder würdest du sagen, von deiner Erfahrung her, nein, es geht eher darum, einen Beschützer zu stärken und vielleicht können auch Umstehende diese Funktion mit übernehmen, stellvertretend?
Ja, also das kommt drauf an. Ich persönlich habe es erlebt, dass auch bei älteren Menschen durchaus ein Beschützer, also seine Energie oder jetzt mal von Freud zu sprechen, die Widerstände, dass die durchaus auch umgelenkt werden können proaktiv. Also ich nehme ein ganz simples Beispiel. Mit einem Mal reagiert ein Mensch furchtbar empfindlich, wenn gelacht wird, über ihn gelacht wird. Da bricht das verletzte Kind auf einmal auf. Und man kann natürlich auch mit so einem Menschen beispielsweise eine Strategie entwickeln, lach doch mit oder wer wird selber aktiv und macht deine Witze und Ironie und so weiter. Auf der anderen Seite ist aber ein Schützer, Beschützer auch ein Bein, zwei Beine. Und wenn ich ihm den Beschützer wegnehme oder moralisierend daran gehe, dann nehme ich im Grunde jemand die Standhaftigkeit. Und Dick Schwartz sagt, there are no bad parts. Es gibt keine schlechten Teile. Beschützer, auch wenn sie, sagen wir mal, im Zwischenmenschlichen eher negativ daherkommen, aber haben eine sehr wichtige Funktion, auch wenn das für die Umwelt manchmal nicht so ganz leicht zu ertragen ist. Ich spitze es nochmal zu. Ich habe beobachtet, auch in den Seniorenheimen, dass der Alkoholismus bei älteren, auch bei älteren Männern, durchaus ein Thema ist. Das wissen Sie, glaube ich, alle viel besser als ich. Und nun kann man natürlich auch sagen, das tut man nicht und das wollen wir dir jetzt abgewöhnen und hier bei uns gibt es das nicht. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist gerade beim älteren Menschen nicht nur, was mache ich in meiner Freizeit, ich bin so allein, sondern kann der Alkoholismus, das Alkoholtrinken auf einmal auch ein Schutz sein, um mit dem fertig zu werden, was jetzt das innere verletzte Kind ausdrücken will, wo man vorher noch mit seinen Kräften geschützt werden konnte. Und da empfinde ich, gehört auch viel Fingerspitzengefühl, obgleich man sicherlich moralisch darüber so oder so denken kann, aber ich finde das von Dick Schwartz, there are no bad parts, es gibt keine schlechten Teile, denke ich, einen guten Anfahrtsweg mit Respekt anzugehen. Und ich lobe immer die Beschützer. Ich sage dann immer, also wenn wir dann in Dialog kommen, ich finde das ganz toll, oder im Direkten, ich finde das ganz toll, wie du beschützt. Und frage dann noch, was ist denn der gute Zweck, dass du so reagierst? Ganz schlimm ist ja, wir nennen das dann die Fireworker, das ist nochmal so eine vordere Garnitur, der Beschützer, Fireworker, ein Begriff aus Amerika, dort werden die großen Brände oft dadurch bekämpft, dass man ein Gegenfeuer legt. Und Fireworker sind die, die dann ein Gegenfeuer legen, indem sie im Grunde genommen so aggressiv werden, frech, unverschämt und manches mehr. Und damit schützen Sie aber das verletzte Kind. Das ist natürlich, wenn Sie im Dienst sind, nicht immer leicht zu ertragen und auch zu erkennen. Aber gerade bei älteren Menschen, die oft, und wir verstehen das nicht, warum sind die jetzt auf einmal so aggressiv? Geht doch ihnen gut, Essen ist gut, Personal ist gut, der Pastor, der kommt, ist okay. Warum? Das hängt oft damit zusammen, dass der Beschützer eine Schippe drauflegt.
Also finde ich schon mal ganz spannende Gesichtspunkte für uns als Nicht-Therapeuten in der Begleitung von alten Menschen, wenn so ein Fireworker da uns entgegenkommt. Ich möchte noch mal nachhaken, ist das für dich das Verständnis von Heilung, eine Psychotraumatherapie? Denkst du, die Wurzel kann, und jetzt komme ich vielleicht auch mit auf das Seelsorgerliche zu sprechen, in einem Prozess von Versöhnung und innerer Heilung tatsächlich so weit sich verändern, dass Fireworker und ähnliche Strategien nicht mehr nötig sind? Oder wie würdest das sehen?
Alles ist möglich, weil jeder Mensch anders ist. Mein Ansatz ist, unser Ansatz ist auch die Frage nach dem Menschenbild, das zunächst mal neutral formuliert, tief in jedem Menschen ein Selbst großgeschrieben ist Selbst. Selbst also, und das ist sicherlich jetzt eine Annahme, eine weltanschauliche Annahme, ein Menschenbild, eine Anthropologie. Ich glaube, dass jeder Mensch in sich einen Kern hat, ein Selbst. Und das Spannende ist, dass in diesem Selbst eigentlich die entscheidenden Ressourcen sind. Selbst ist auch wiederum technisch gesprochen ein Containerbegriff. Und das ist sehr spannend, dann auch im Umgang mit älteren Menschen. Wie ist sein inneres Selbst gefüllt? Was lebt denn da? Wer lebt da? Ich beobachte, dass eigentlich kein Mensch ohne so eine innere Füllung des Selbst lebt. Mir ist kürzlich jemand begegnet, der sagte, ich habe da nichts in meinem Inneren. Und dann sage ich, nachdem du das aber so sagst, hast du aber schon ein Bild von deinem Inneren. So einfach geht das nicht. Ich finde es großartig, dass wir als Christen, von Paulus Wort ja, nun lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, wissen, wie dieses Selbst gefüllt ist. Und es ist für mich eher beglückend, dann mit einem älteren Menschen über einen längeren Weg sicherlich an dieses innere Selbst damit in Berührung zu kommen, weil dort dann auch die heilenden Kräfte sind. Und das wäre sicherlich jetzt auch nochmal interessant, wie kann man das in Verbindung bringen? Also da ist durchaus auch, finde ich, auch Heilung möglich. Es werden ja auch im Alter auf einmal Menschen ganz milde, sehr barmherzig, großmütig, großzügig, warm. Also eine Heilung, die möglich ist. Und da, wenn du jetzt danach fragst, Georg, da ist für mich die Vorstellung eines inneren Heilungsraums ganz wichtig. Manchmal kann man mit Klienten darüber sprechen und auch so einen Heilungsraum imaginieren, richtig so. Wir sind in einem inneren Raum und da sitzt dieser verletzte Teil. Oder ich sitze mit jemandem auf der Bank in einem sicheren Garten und dann kommt Jesus dazu und setzt sich, legt seinen Arm. Und das Großartige ist, wir können ja Christus in so einem Heilungsraum nicht machen. Aber wir können daran glauben, dass wenn Christus in einem Menschen lebt, dass er dann nichts lieber macht, als einer verletzten Seele nahe zu sein. Und da habe ich eigentlich immer wieder auch erlebt, dass es Heilung teilweise Heilung auch gibt. Einfach durch die Person Jesu. Das könnte man jetzt noch ein bisschen ausführen, aber das so vom Ansatz her. Und das andere ist, das würden dann jetzt auch sicherlich viele andere Kollegen dann so sagen, gibt es die integrative Arbeit, dass ich dann auch beispielsweise das den erwachsenen Menschen nehme, der dann zu dem verletzten Teil geht und sagt, ich schütze dich, ich bin stark, ich möchte mal ein Beispiel aus der Traumatherapie mit Flüchtlingen sagen. Das lässt sich aber gut übertragen. Ich meine, ich habe das auch jetzt wo wir waren, im Frühjahr gesagt, weil es für mich so eindrücklich war. Ein Migrant aus dem Iran der ist übel zugerichtet worden, bis zum Körperlichen. Und hat größte körperliche innere Schmerzen, die nicht weggehen. So einfach. Und er hat ein so aggressives Gesicht gehabt. Und ich habe immer gedacht und gebetet, Herr, ist das schon gut, dass er das alles raus kann? Er hat mich auch beschimpft. Aber ich habe dann immer gedacht, das kann eigentlich nicht die Lösung sein, dass er seine Wut, seinen Ärger immer rauslässt, was schon viel ist. Und im Gebet habe ich dann so ein Bild gekriegt, wie er bei seiner Mutter ist. An der Hand seiner Mutter und habe dann mit ihm so gesprochen, sagen Sie mal, nicht nur Sie hatten auch eine Mutter, wie war denn Ihre Mutter? Und gerade bei Moslems, ganz interessant, erzählen Sie mir den Mann, erzählt er mir und schließlich nimmt die Mutter ihn auf den Arm und die Wange an Wange und dann verändert sich das Gesicht und er weint und da glaube ich, hat er die tiefe Liebe der Mutter erlebt und das glaube ich, das nimmt auch gerne Christus in Anspruch, denn Liebe ist Liebe. Und so glaube ich auch jetzt beim älteren Menschen, dass wenn er auch nicht Christ ist oder da defensiv zu ist, dass es aber Liebeserfahrung in seinem Leben gibt und ihn in Verbindung mit diesen Liebeserfahrungen zu bringen. Und mir ist eigentlich bisher noch niemand begegnet, wenn man Zeit hat. Und auch die zarte Sprache anlegt, dann ihn da in Kontakt zu bringen mit der Liebe, die er erlebt hat, sei es seine Partnerin, Partner, sei es Kinder. Oder die Liebe, das ist eigentlich so der Klassiker, die sie durch die Enkelkinder erleben, die ja ganz unbefangen kommen und da schmilzt auch gar manch harter Opa und ganz harte Oma auf einmal hinweg. Und das sind für mich dann Erfahrung der Liebe und da glaube ich, dass die Christus ja benutzt, dass Christus sie gerne in Anspruch nimmt, um damit seine Liebe auch rüberzubringen.
Danke, das ist schon die seelsorgliche Dimension, die da glaube ich, auch sehr betonst. Verstehe ich das richtig? Du denkst, es ist wichtig, vor allem die Ressourcen anzuschauen und zu stärken und weniger das Trauma direkt zu adressieren, zu versuchen, dies aufzuarbeiten, was bei schrecklichen Dingen wie Folter oder Kriegstraumata sicherlich auch hochkompliziert sein
Doch,
müsste.
man könnte es aufarbeiten, wenn das nicht wieder eine Retraumatisierung mit sich bringt. Und davor ist tatsächlich, das möchte ich schon warnen, dass oft gut gemeint, man da ins Detail einsteigt und sämtliche Beschützer überrollt, und damit eigentlich es noch wirklich noch viel, viel schlimmer macht. Ich würde von daher sagen, ein Weg ist auch wirklich die Ressourcen. Und da bringen ja unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ja zuhauf auch Ressourcen mit. Also der Garten, den man mal hatte und den man jetzt nicht mehr hat. Oder dazu gehört Künstlerisches. Ich finde das toll, dass in vielen Seniorenheimen eben die Kunst inzwischen eine große Rolle auch spielt. Nicht nur malen, auch töpfern und was dazugehört. Zu den Ressourcen gehört dann, denke ich, auch einfach Bilder betrachten. Zu den Ressourcen gehört einfach auch das Erzählen wiederum von sehr guten Erfahrungen. Warum nicht auch vom Erfolgen erzählen, die auch jemand hat. Ich denke an jemanden, die reist du unheimlich gern. Und dann zu erzählen, was hast du denn da erlebt? Und was hast du denn da erlebt? Und dadurch kommen ja auch in unsere neuronalen Netzwerke ja auch wieder ganz positive Erinnerungen. Das heißt, solche Erinnerungen stärken ja die neuronalen Netzwerke, die so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Und davon halte ich sehr viel, dass man positive Erinnerungen, positive Ressourcen wach macht. Und das wirkt sich im Gehirn aus.
Wir machen hier einmal eine Zäsur, lieber Michael. Du hast uns ganz viele Anregungen gegeben. Vielen, vielen Dank. Wir möchten es so machen, dass wir uns in kleine Gesprächsgruppen aufteilen, das nochmal nachklingen lassen. Im Gespräch sind, wo sind mir alte Menschen begegnet oder begegnen sie mir, wo ich vermute oder weiß, dass Traumata eine Rolle spielen. Welche Erfahrung habe ich damit? Und dann kommen wir nach 20 Minuten wieder zurück und nehmen aus den kleinen Gruppen die Fragen, die wir an dich jetzt vielleicht nochmal deutlicher im Plenum haben, auf oder vielleicht auch positive Erfahrungen, die wir ergänzen möchten. Du bist dann also im Teil 2 wieder hier im
Okay.
Gespräch drin.
In Vertraulichkeit, aber an dieser Stelle auch sich so zu unterstützen, was die Erfahrung angeht. Aber es ist ganz wichtig, dass es Grenzen gibt. Und ich denke, eine Grenze ist, ich kann und muss und werde hier nicht heilen. Sondern unsere Aufgabe ist, einen Heilungsraum, einen Schutzraum anzubieten, in dem der betreffende Mensch sicher ist. Und darüber können wir gerne nachher nochmal auch reden. Wie schaffe ich so einen sicheren Raum? Denn der traumatisiert auch ältere Menschen. Er hat deshalb ein Trauma erlebt, weil er nicht mehr sicher war. Weil das, was bisher Fundament war, sämtliche Verarbeitungsmöglichkeiten, die er bisher hatte, galten nicht mehr. Und darum glaube ich, dass hier die Grenze ist, ich kann nicht therapieren in so einem Kontext. Ich kann aber einen sicheren Raum schaffen. Und zu diesem sicheren Raum, das klang auch in unserer Gruppe auch an, da kann man nur sehr kreativ sein. Ich bin da. Das ist das Stichwichtigste. Der sichere Raum auf Dauer hin kann geschaffen werden. Er klang bei uns auch an, in unserer Gruppe fand ich ganz toll, durch Musik. Der sichere Raum. Und das ist wichtig, entsteht, dass es Kontinuität in der Begleitung gibt. Also was Traumatisierte furchtbar durcheinander bringt, wenn immer ein Personalwechsel ist. Ich weiß, dass das im Alltag ganz schwer umzusetzen ist, aber dass die Kontinuität, wenn es irgend geht, in der Pflegeperson da ist, in den medizinischen Personen. Und eine Sache, die, denke ich, auch ganz wichtig ist für diesen sicheren Raum, was ich verspreche, muss ich auch halten. Bloß nicht vertrösten oder um so Abstand zu schaffen. Lieber ein bisschen weniger versprechen aber dafür das dann halten, also ein Raum der Sicherheit, ein Heilungsraum anbieten, und den kann man ein bisschen ins Räumliche gestalten, durch Bilder, also nicht so die üblichen Bilder da von IKEA aufhängen, sondern da gibt es schon ganz gute, auch heilende Bilder mit Archetypen, Baum, mit Blumen, mit Licht beispielsweise. Und was ich glaube, was auch zu so einem sicheren Raum dazu gehört, ist, dass das Personal untereinander mit Wertschätzung redet. Das triggert manchmal an, wenn auch atmosphärisch, sondern man redet auch untereinander mit Wertschätzung. Die alte Regel sowieso nicht beim Patienten, über den Patienten, aber ihn auch wertschätzend, ermutigend und nochmal auf den Punkt, und dann mache ich hier auch einen Punkt. Es geht darum, das innere Selbst, den inneren Christus, wenn jemand daran glaubt, das innere Selbst zu berühren, damit dann die Kräfte des inneren Selbst dann in den Menschen ganz neu strömen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Licht auch des traumatisierten Menschen. Und die MRT-Forschungsergebnisse sagen ja, dass Lichtmeditation, Licht überhaupt, ja einen enorm positiven, verstärkenden Einfluss auf die neuronalen Netzwerke hat. Und das ist auch so ein Teil eines inneren Heilungsraumes, sicheren Raums anzubieten. Herr Schrein, das sind ja fantastische Fragen. Und jetzt könnten wir ein ganzes Wochenende zusammen sein und kämen doch nicht weiter. Aber ich spüre bei Ihnen, dass Sie ja da dran sein möchten. Das finde ich sehr, sehr wohltuend. Habe ich mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Ich glaube nach wie vor, dass auch alte Beschützer sinnvoll sein können. Das Problem ist, dass manchmal im Alter bewährte Beschützer, weil die Kräfte nicht mehr so sind, die diese Beschützer genährt haben, nicht mehr im vollen Umfang zur Verfügung stehen. Und das ist ja gerade oft so bei Menschen mit Demenz, so, dass die geistigen Kräfte und vieles machen wir ja zum Beispiel auch mit geistigen Kräften oder psychischen Kräften nicht mehr so zur Verfügung stehen und auch das Bewusstsein nicht mehr so. Und von daher würde ich nach wie vor sagen, Beschützer sind sinnvoll. Und da tritt eigentlich nun auch ein, zwei Sachen. Das eine ist, einen sicheren Raum, der praktisch der Beschützer wird. Und das in Kontinuität. Und so ein sicherer Raum entsteht ja wirklich dann dadurch, dass dieser Raum tatsächlich sicher ist. Das bedeutet, die Rituale, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, das bedeutet, wenn es irgendwie geht, gleichbleibende Pflegekräfte. Das bedeutet, dass an dieser Stelle beispielsweise, wenn wirklich was aufbricht, keine Verurteilung oder kein direktives Handeln da ist, sondern dann Wärme, Geborgenheit. In unserer Gruppe kam ein so schönes Beispiel, dass jemand einfach am Bett sitzt und mithilft, dass die Decke dann da ist und wärmt und beruhigende Worte. Das könnte man jetzt noch ausführen, aber wenn die äußeren, inneren Beschützer nachlassen, umso mehr äußere. Das Zweite ist, und das habe ich immer wieder beobachtet, ich habe mich oft gefragt, warum sind bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per se schon wirklich die Lösung. Und das Feedback, was ich dann so wahrgenommen habe, ist immer, die hat eine Ruhe in sich. Also der ist ganz ruhig. Wenn der kommt, kommt eine Ruhe ins Zimmer. Und gerade traumatisierte Menschen, auch gerade wenn sie älter sind, haben einen Sensus. Ist da jemand in Frieden, versöhnt mit sich, im Frieden mit Gott, im Frieden mit mir? Oder kommt er aus der Hektik, ist zerrissen, ist aggressiv, unversöhnt? Also diese innere Ruhe, die uns ja nun auch im Gebet ja auch begleiten kann. Und vielleicht noch etwas, was ein zusätzlicher Beschützer sein kann, ist, Das hängt jetzt mit dem Kern einer Traumatisierung zusammen. Ein Trauma passierte in einem bestimmten Lebensabschnitt. Eigentlich müsste man generell sagen, ein Mensch hat kein Trauma, sondern ein Mensch hat eine Erinnerung an ein Trauma. Und zu dieser Erinnerung des Traumas gehört, dass er oder sie es nicht einordnen kann.
Ja.
Und in
Ja,
meiner
das
Praxis
passiert. Ich überlege
hier
immer
jetzt
so
so eine
eine.
Timeline aus und dann ordnen wir das ein, wann das war, was war vorher, was war nachher und was wird kommen. Wir gehen die Abschnitte durch. Das ist im klinischen oder Pflegekontext oft nicht so möglich, aber dass ich dann beispielsweise kreativ werde, mache eine Timeline. Ich sage, wann war denn das? Und was war denn davor? Was war danach? Oder ich male mal eine Linie auf ein Blatt Papier und guck mal, frage dann, was war eigentlich alles Schönes in der Zeit und was war nicht Schönes? Und wo begann es und was ist danach? Dass also der traumatisierte Mensch, der verletzte innere Teil, spürt, es ist nicht total, sondern es war in einem bestimmten Abschnitt meines Lebens. Ja, das waren mal so ein paar Gedanken.
Also die Erinnerung zu vervollständigen durch die Teile, die abhanden gekommen sind oder nicht richtig abgespeichert werden konnten durch das Trauma.
Ja, das ist dann schon fast hohe Therapie, sondern wenn es gelingt, super. Ich würde eher sagen, das, was traumatisiert ist, also das
Einzuordnen.
passierte, als ich 14 war. Und davor war das und das. Und danach war das und das. Und da ist vielleicht ein ganzen Lebensabschnitt. Oder wir machen das manchmal mit so einer XY-Achse, dass wir sagen, das ganze Leben, wo war Trauma? Und dann, aber guck mal, da war das und da war das. Ich denke an einen älteren Menschen, der gemobbt wurde. Und dann haben wir, und das kommt hoch. Plötzlich im Alter kommt es so, ich bin gemobbt worden. Als Schüler. Und dann war die Frage einfach jetzt gar nicht über das Trauma zu reden, sondern zu sagen, erzähl mir mal, was war noch in der Schule? Und dann konnte man die Schulzeit einordnen und dann erinnerte sich an einen Lehrer, der ihn mobbte, der ihn förderte, bei dem er gerne war. Und das meine ich so. Es wird eingeordnet von der Absolutheit in einen größeren Rahmen und auch Zeitrahmen gestellt. Finde, was Sie
Ja,
sagen, ist natürlich das pralle Leben und da ist, finde ich, ganz wichtig, dass ich in einer Supervision bin. Es ist ja auch interessant, was macht mich aggressiv? Das hat ja auch was mit mir zu tun. Welcher Teil in mir wird jetzt berührt, dass da so Aggressionen hochkommen? Es gibt ja Menschen, die sind aggressiv, das juckt mich nicht. Und dann gibt es Aggressionen gerade im familiären Kontext auch, die treffen mich sehr. Und da würde ich sagen, ist wirklich die Supervision der Ort, wo ich das besprechen kann. Und dringend möchte ich das auch empfehlen. Und dann gibt es ja aus der Therapie nun auch ganz verschiedene Modelle. Also ich arbeite mit folgendem, wenn ich das erlebe, dass ich mir dann vorstelle, ich stehe in Hamburg an der Elbe und gegenüber auf der anderen Seite begegnet mir jetzt diese Welle von Aggression. Und das habe ich auch meiner Supervision dann gelernt. Und dann kommt ein großer chinesischer Container vorbei und ankert direkt vor mir. Und dann ist dieser Container zwischen mir und dem, der aggressiv ist. Und das bildgebende Verfahren dann in unserem neuronalen Netzwerk hat wirklich eine Wirkung. Die Aggressionen werden abgebaut. Ich kann das natürlich auch ein bisschen frommer machen an dieser Stelle. Aber mir hilft das immer in dieser Situation, dass ich was dazwischen stelle, bis so der erste Sprung weg ist. Jeder mag da seine Methode finden, aber dass ich an der Stelle, meine ich, ein Bild aufbaue, das mich schützt eine Weile. Ich weiß nicht, ob ich die Beschützer stärke. Ich lasse sie. Und die Frage ist ja, wenn der Beschützer nicht mehr so die Kraft hat, dann ist meine These immer, einen beschützenden Raum aufzubauen, den ich vorhin beschrieben habe. Und es können ja durchaus auch neue Beschützer entstehen. Also ich denke, eine ältere Dame, die baute dann um sich herum, Kinder sicherlich auch aus ihrem Kontext, dann eine Bilderwelt auf von Enkeln und von ihren Söhnen und so weiter. Und die beschützten sie auf einmal. Und die versammelten sich gewissermaßen um sie. Da entsteht ein neues Beschützerumfeld. Ich würde niemanden den Beschützer wegnehmen. Man kann einem nicht die Beine weghauen, sondern großen Respekt vor der Lebensleistung, die diese Person hinter sich hat.
Die Frage ist, wann ist es Trauma, wann ist es eher Anpassungsstörung?
Ja, ich habe jetzt in meinen Antworten bewusst darauf verzichtet, in die bei den Kollegen ja vorhandene tiefere Fachlichkeit einzusteigen, sondern bewusst Seelsorge an Traumabetroffenen zu erwähnen. Es gibt ja nun da einen ungeheuer breiten Schwierigkeitsgrad von einfacher PTBS bis komplexe PTBS und dissoziative Störungsbilder und überhaupt Dissoziation haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die es ja auch im Alter auch gibt. Die Grenzen ICD-10 oder 11 machen ja auch, was Anpassungsstörungen angeht, glaube ich, ICD-11 schon einen Unterschied an der Stelle. Die Grenzen sind aber an der Stelle fließend. Ich orientiere mich dann in der Abgrenzung an der Definition von Trauma und da bei der Grand Dame der Traumatherapie, Luise Rettemann, traumatische Erfahrung übersteigen unsere Verarbeitungsfähigkeit bei weitem. Man könnte sagen, dass wir Menschen genau wie Säugetiere dafür nicht eingerichtet sind. Oder die Definition, mit der ich lebe, ist von Lutz Besser, bei dem ich gelernt habe. Traumata, das heißt traumatische Erlebnisse, sind Situationen, in denen Menschen von Ereignissen überrascht werden, die durch ihr plötzliches Auftreten und ihre Heftigkeit, Intensität an Bedrohung die Betroffenen in einen ungeschützten Angst-, Schreck-, Schockzustand versetzen. Sie werden gewissermaßen durch einen Stresszustand überflutet. Und was die Anpassung angeht, da ist es ja noch möglich, dass ich reagieren kann, dass ich davon auch noch weiß, dass ich da noch Ressourcen zur Verfügung habe. Das ist so für mich in der Praxis, wo ich den Unterschied feststelle. Ansonsten empfehle ich da wirklich in den Manual nachzuschauen. Ich würde aber gerne, wenn Sie mir erlauben, doch noch zwei, drei Ergänzungen zu machen, die bisher nicht da waren. Es geht um den Heilungsraum und den Schutzraum, wenn die inneren Beschützer nicht mehr die Kraft haben. Ich bedauere sehr, dass die geschätzten Psychotherapeuten, die traumatherapeutisch arbeiten, so minimal gesät sind im Land. Und das trifft genauso zu auf die zunehmend traumatisierten Kinder und dann auch Migranten, die wir bei uns haben. Das Lied, Klagelied habe ich auch. Umso mehr ist es für mich wichtig, dass wir eben diese Seelsorge haben, die um Trauma weiß, auch um die Grenzen weiß, die aber dann an dieser Stelle sich auch kompetent auch weiß. Und ich möchte da den geschätzten Fachpersonen, aber auch den Ehrenamtlichen wirklich die Angst nehmen, was falsch zu machen, sondern an dieser Stelle wirklich im inneren Frieden, mit der inneren Ruhe einen Schutzraum aufzubauen, nach dem Maß der Erkenntnis, das ich habe. Und wenn ich merke, hier ist eine Therapie dran, dass das dann auch gesagt wird und das dann an weiterer Stelle auch geklärt wird. Zu diesem Schutzraum gehört für mich auch ganz stark das Atmen. Auch gerade im Zustand der Hyperarousal, also der Übererregung, aber auch Hyperarousal auch. Dieses Einatmen, Ausatmen, Innehalten. Das kann man mit älteren Menschen sehr gut machen. Und bei Menschen, die mit Christus leben, das auch in Verbindung zu bringen mit dem Herzensgebet. Also Christus, Jesus, erbarme nicht meiner. Beim Einatmen Christus, beim Ausatmen Jesus, erbarme nicht meiner. Oder einfach ein anderes Wort, Shalom oder Christus in mir. Ich kann eben das auch mit Nichtchristen praktizieren, dieses Atem-Herzensgebet, einfach indem ich sage, Frieden oder ähnliches. Es gibt auch die Möglichkeit der körperlichen Entspannung. Diese progressive Muskelentspannung nach Jakobsen ist durchaus auch eine Möglichkeit und kann man auch mit älteren Menschen machen, sicherlich anders als mit jüngeren. Und ich arbeite sehr stark bei Michael Bohne gelernt nach PEP. Das heißt, es gibt durchaus auch Möglichkeiten, bestimmte Punkte im Körper zu berühren, wenn das dann möglich ist und nicht retraumatisierend ist. Zum Beispiel eine Methode, mit der ich gerne arbeite und die ältere Menschen übernehmen können, ist, es gibt so einen Punkt, den man berühren kann unterhalb des Schlüsselbeins, der verbindet mit dem limbischen System und dann, um eine Dissoziation aufzulösen, einen positiven Satz sagen. Auch wenn ich jetzt große Angst habe, bin ich in Christus geborgen. Auch wenn ich jetzt ganz unruhig bin, bin ich im Frieden Jesu. Also einen Satz zu sprechen, der eine Gegensätzlichkeit auflöst in Verbindung mit der Berührung. Und da ist hier gerade in der Schlüsselbein eine gute Möglichkeit des limbischen Systems. Ich kann das auch machen, indem ich die Handfläche reibe. Damit berühre ich auch das limbische System. Aber dann auch so einen Satz sage für den pränatalen Kortex. Also auch wenn ich jetzt immer wieder große Angst habe, bin ich durch Jesus Christus geschützt, ist Jesus mein Friede. Und das kann man dann, wenn jemand nicht so weltanschaulich aufgestellt ist, dann eben auch mit anderen Sätzen machen. Und was ich auch erlebe bei älteren Menschen, ich denke gerade an jemanden, der große Schuld empfand, er auf sich genommen hat und die ihm deutlich wurde, ja, älter, er wurde ganz alt und dann brach das in ihm hoch, dass er als Krieg im Soldat geschossen hat und auch einen Feind erschossen hat. Und wohl nicht nur einen. Und da hilft, glaube ich, jetzt nicht, na, ist doch nicht so schlimm und im Krieg waren alle so und du musstest dich ja verteidigen. Und da finde ich, haben wir auch, ich glaube, es wird viel zu wenig angeboten, die Möglichkeit, auch Traumatisierten anzubieten, ein Beichtgespräch zu führen. Und um Vergebung zu bitten und dann das Kreuzzeichen auf der Stirn zu machen oder ihn auch mit Salböl zu salben an dieser Stelle und frei zu sprechen im Namen Jesu, diese Schuld ist dir vergeben. Und das ist etwas ungeheuer Schönes und das mitzuerleben, wie ein älterer Mensch dann Frieden bekommt durch die Vergebung des präsenten Christus. Und das Letzte, was mir noch einfällt, was es gibt noch viel, aber was ich Ihnen unbedingt nahelegen möchte, ist, viele ältere Menschen haben auf einmal die Kraft nicht mehr, über den Sinn nachzudenken, weil der Sinn, ja, die, ist minimal jetzt. Demnächst kommt das Sterben. Und eine gekehrte Sinnfrage kann ja auch Traumatisierung, es können ja auch Beschützer sein, kann ja auch helfen. Und da glaube ich, ist es auch für, und ich bin ja hier bei Christen im Gesundheitswesen, da finde ich es auch großartig, dann, es klang an einer Stelle auch vom ewigen Leben zu reden. Und das habe ich bei älteren Menschen immer wieder erlebt. Ich denke an jemanden, der in die Praxis noch gebracht wurde von seiner Frau mit großer Todesangst. Und da kann man nicht mehr diskutieren. Und mit ihm habe ich jedes Mal, wenn er kam, eine biblische Geschichte meditiert. Jesus, Sturmstillung und er sitzt im Boot und das ausgemalt. Oder andere biblische Geschichten. Das heißt also bildhaft dann auch da, wo die Angst vor dem Tod ist, bildhaft zu reagieren. Und angesichts des Todes kommen oft Traumata nochmal hoch. Da ist nun nicht mehr so viel Kraft. Und dort wirklich das Evangelium als Bild weitergeben. Der gute Vater und der verlorene Sohn, um mal noch so ein Beispiel zu nennen. Ich habe in den Tagebüchern von Nawalny, die kennen ihn, der ist ja nun durchtraumatisiert. Also es ist unglaublich, was dieser Mann durchlitten hat. Und er hat im Gefängnis, und das hat seine Frau übermittelt, dann angefangen, ich glaube, er ist dann Christ geworden. Und hat dann gesagt, ich übertrage das jetzt ganz frei. Und was für mich jetzt noch bleibt, ist die Ewigkeit, ist das Reich Gottes. Und wissen Sie, wenn einem Nawalny, der nun gequält wurde, körperlich, seelisch, dann sagt, und der Blick dann auf die Ewigkeit, das hat mich dann gehalten, das hat mir geholfen, dieses Bild. Ich finde, das dürfen wir dann auch den traumatisierten älteren Menschen nicht vorenthalten. Und da wünsche ich Ihnen ganz viel Mut. Ganz viel Mut, Menschen diese biblischen Geschichten zu erzählen, sie mit hineinzunehmen und auch das bildhaft auszuschmücken. Und ich sage dann immer gerne, jetzt tut sich mal, weißt du, ich glaube, was auf dich wartet, ist, wenn du deinen letzten Atemzug machst, dass dann Christus an der anderen Seite steht, mit offenen Armen und dich in den Arm nimmt und sagt, so schön, dass du da bist. Ich habe mich so auf dich gefreut. Endlich, endlich bist du da. Welcome home. Und wer es ein bisschen deftiger will, Richard Rohr sagt, dann werden wir Chaka sagen, wir haben es geschafft. Und ich wünsche Ihnen dann auch den Mut, das auch wirklich bildhaft zu vermitteln. Und wenn es geht, in den Arm nehmen dabei. Also so würde ich dann auch gerne sterben wollen, wenn es dann dran ist. Können wir gerne machen. Und ich würde Sie einladen, dass wir den Psalm sprechen, den eigentlich fast alle noch kennen. Und der so schön bildhaft ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, bist du doch bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du handelst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.